Was für ein bewegender Einstieg. Herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Alle Gäste, alle, die da sind, fühlt euch wohl, lernt zurück und geniessen. Ich will zum heutigen eidgenössischen Dankbuß und Betttag mit einem Vers anfangen, den wir auf der Infobox haben. Statt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Gott wird euch seinen Frieden schenken. Der Frieden, wo all euer Verstehen und eure Vernunft übersteigt. Wo unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahrt. Was für ein gewaltiger Vers. Wo unser Verstehen und unsere Vernunft übersteigt. Heute geht es um ein Thema, wo meiner Meinung nach noch schwierig ist. Gott gibt und nimmt und er tut uns Sachen geben, damit wir manchmal mehr uns an ihn klammern. Und das ist ein Thema, das sehr persönlich ist und man fast nicht kann irgendwie allgemein moderieren. Und darum habe ich gedacht, möchte ich kurz einfach schnell etwas erzählen, was mich beschäftigt, eigentlich das ganze Leben lang. Und zwar ist das etwas, wo mir Gott geschenkt hat, wo mich von klein auf plagt. Und zwar, bei meinem Vater ist gerne gut bauern. Und ich habe an mein Auto mitgehen. Ich habe mich einfach nach etwa 10 Minuten nicht mehr gesehen, weil ich so geschwollene Augen bekommen habe. Also ich habe Häupfnüssel, schöner geht es gar nicht mehr. Und habe dann auch mein Milch, Wattenbäuschen mit Milch, habe alles probiert, nichts genützt. Ich bin dann auch zu Hause geblieben, habe nicht können irgendwie voraus. Also Mai, Juni bin ich meistens drin gewesen. Also Allergien plagen mich das ganze Leben lang und haben auch dazu geführt, dass ich mich für Jesus Christus entschieden habe, weil das hat sich zugespitzt, als ich etwa, was bin ich gewesen, 20, genau, da habe ich Sachen gemacht in meinem Leben, die ich ganz schlimm gefunden habe, ein schlechtes Gewissen bekommen und dann, wenn man schlecht zu Weg ist, werden die Allergien noch schlimmer. Und ich habe so extrem angefangen zu reagieren, dass ich Hautausschläge bekommen habe, auf der ganzen Haut, und habe mich dann im 2-Stunden-Takt geschält. Also wie entzündet und wieder geschält und dann wieder entzündet und wieder geschält. Also ganz extrem. Und ich habe gewusst, das ist, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Also es ist wirklich, also ich habe Händchen angehabt in der Nacht, dass ich mich nicht blutig kriege. Läuft das ein bisschen Eindruck haben, was das, wie schlimm das für mich war. Und die hat mich zu Handauflecker, Heiler und weiss ich was wollen schicken. Und ich habe einfach gewusst, ich brauche Vergebung. Irgendwo in mir rein. Und die hat mich dann hospitalisieren. Also wirklich von allem abschotten, weil ich bin etwa 11 Monate im Jahr gegen jegliche Blütenstäube und so allergisch und gegen Essenwaren, da könnte ich eigentlich gar nicht mehr essen. Also. Und dann haben sie mich hospitalisiert, damit ich aus dem rauskomme. Ich habe auch Cortison-Tabletten und Spritzen bekommen, 7 Kilo zugenommen, also das ganze Programm. Und dann habe ich gewusst, mich eigentlich nur einer helfen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, das plagt mich. Also das ist wirklich etwas, wo tiefer reingeht. Und habe dann gesagt, ich lasse mich nicht hospitalisieren, ich gehe jetzt zuerst in die Ferien und nachher fange ich eine Schule an. Und bin dann auf Italien und habe dort Jesus unser Schicksal gelesen. Und habe dort, wo die Stelle kommt, wo Jesus an meiner Tür steht und anklopft, habe ich gesagt, hey, ich brauche jetzt den Jesus, der Vergebung schenkt. Mehr habe ich nicht verstanden. Ich mag mich noch erinnern, ich bin dort neben dem Bett geknüllt und gesagt, ich verstehe nicht mehr, als dass ich Vergebung brauche. Wenn du die mir schenken willst, dann will ich jetzt die annehmen von dir. Wenn du dein Leben hergegeben hast, um mich zu befreien, damit ich kein schlechtes Gewissen muss haben, dann mach das bitte jetzt. Aber eins musst du wissen, ich glaube nicht an Adam und Eva und nicht an Darche Noah. Das verstehe ich wirklich noch nicht. In Zwischenzeit kann man jeder dort auch Fragen stellen. Mein Glaube ist gewachsen. Ich bin auf jeden Fall aufgestanden, wieder ins Bett. Und als ich eine Woche später heimgekommen bin, zum Arzt gegangen bin, war Stellvertretung tätig und hat mich gefragt, warum sind Sie da? Weil ich habe nichts mehr im Gesicht. Ich habe nichts mehr in mir angesehen, dass ich irgendwie ein Hautproblem habe. Und dann ist das weggegangen. Wirklich, mit der Bekehrung ist das weggegangen. Und dann ist das immer wieder gekommen, wenn ich mich selber zu wichtig genommen habe, dass ich zu fest unter Druck war. Das ist wie so etwas, was mich das Leben lang begleitet hat. Und ich mag mich an Situationen erinnern, als ich im Bett gelegen bin und da ist mir die Bibelstelle in den Sinn gekommen von dem ich weiss nicht, ein Bettler oder jemand, der am Rang ist, und einfach das Kleid hat wollen anrühren oder von Jesus. Und, oder einer gesagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Also hat Jesus überlassen, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und das sage ich mir immer wieder, zum Freiwerden von dem Druck, den ich manchmal habe, dass die Flecken nicht mehr kommen. Und jetzt habe ich die immer gehabt, trotzdem. Und jetzt das Fantastische ist, und das ist jetzt etwas, das habe ich vielleicht etwa drüben da rein erzählt. Juni letztes Jahr habe ich wieder mal recht gelitten. Und wir waren bei einem Besuch im Garten gewesen, und ich habe gesagt, hey, sorry, 5 Minuten, nachher muss ich heim, die Tablette einwerfen und die Läden runterlassen. Und dann sagt er, ja, schade, und so darf ich für dich beten. Heute ist Bett, Buss. In welcher Reihenfolge? Dank, Buss und Bett da. Dann sage ich, hey, nein, das habe ich schon seit ich klein bin, komm, lass ich, ich gehe nachher nach Hause. Das ist nicht wirklich ein Zeugnis, oder? Aber das zeigt ein bisschen etwas, wenn ich dann in dem Innen bin, wollte ich das auch ein bisschen vielleicht für mich behalten. Ich weiß auch nicht genau, was mich dort geritten hat. Auf jeden Fall, irgendwann einmal, 15 Minuten später, ich immer noch Flecken überall, die Augen immer geschwollener. Er sagte, so, jetzt kann ich nicht mehr zuschauen. Ist er rübergekommen? Er hat gesagt, jetzt bete ich für dich. Dann hat er gesagt, himmlischer Vater, oder mein unser Vater im Himmel, du siehst, wie der Wald da leidet. Du hast die Schöpfung gemacht und hast gesagt, die ist sehr gut. Und schau das mal an, das ist nicht gut. Jetzt wollen wir dich beim Wort nehmen. Mach das wieder gut. Amen. Danke, Amen. Und dann ich dachte, okay. Ist ein Lieben, oder? Eine Viertelstunde später waren wir am Boccia spielen. In der Wiese draussen. Dann fragt er, geht es besser? Und ich tue, ja, ich fühle mich total entspannt. Ich habe das Beißbenehmen nicht mehr. Also. Und er denkt, ja gut, oder? So die psychosomatischen Sachen. Hey, ich bin ein Kind von Gott und denke so Sachen. Stell dir das mal vor. Und je länger mehr ist mir meine Scham bewusst, dass ich mit diesen Sachen, mit meinen Allergien, mit diesen Sachen, die mich beschäftigen, viel zu wenig schnell vor Gott gehe und bete. Und Gott will uns in all diesen kleinen Sachen, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott alles sagen, bittet ihn um alles. Er wird uns im Frieden schenken, er wird euch frei machen. Und seit dem Gebet von diesem Freund habe ich keine Allergien mehr. Also ich habe während dem Heu, ich konnte Gras mähen in Italien und alles. Einfach ein Geschenk. Gott gibt und nimmt, oder? Das bin ich mir bewusst. Da hat mir etwas weggenommen, was mich das Leben lang beschäftigt hat und immer wieder in seine Nähe gezogen hat. Und das ist etwas, wo mir meinen Glauben gestärkt hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, es wäre noch gut, wenn wir an dem Bett, an dem Dank, Buß und Betttag, bis am Schluss kann ich nicht ein Wort wahrscheinlich, auch würden zusammen beten. Ich würde zuerst beten noch, und dann wäre ich froh, wenn wir könnten, gerade mit denen, die nicht zusammensitzen, frage, für was darf ich für dich beten? Für was darf ich für dich danken, dass wir Zeit vom Gebet nehmen miteinander? Und ich würde dann auch wieder auflösen mit Gebet. Nur zuerst beten und dann könnt ihr euch das Zweite zusammentun und dann würden wir Zeit nehmen vom Gebet. Vater, du siehst, es ist weltweit der Dankbuß- und Bettag an verschiedensten Orten und du willst den Tag, hast du eingerichtet, wenn wir angesichts von Not und Gefahr sind, dass wir umkehren und im Gebet zu dir kommen. Und so möchten wir jetzt auch, ja, für all die Menschen, die überführt werden sollten von ihrer Schuld, weltweit, für all die, die verfolgt werden und auf der Flucht sind, für Bewahrung beten, dass du ja, uns selber mit unserem Gewissen immer wieder auf den Prüfstand stellst und ja, und zu uns reden tust, dort, wo wir Vergebung brauchen und Veränderung brauchen. Danke vielmals, bist du bei uns. Und ja, tust du uns auffordern, Tag und Nacht im Gebet mit dir verbunden zu sein. Und das möchten wir jetzt auch gerade tun, gerade mit dem Nachbarn, wo wir zusammen sind. Amen. Ja, himmlischer Vater, ich staune über dich, dass du mit all diesen Anliegen und Dankesgebeten kannst umgehen, dass du die alle kannst verarbeiten, dass wir alle dir so wichtig sind mit unseren persönlichen Anliegen. Du bist unvorstellbar gross und wir sind froh, dass wir uns deine Kinder nennen und dass wir dich kennen. Danke jetzt für all die Sachen, die wir vor dich gebracht haben und ja, segne du die und danke, bist du auch nicht vergesslich wie mir, sondern dass du an denen dranbleibst und dass du dort und da Lösungen schenkst, wo wir wieder einen Schritt weitergehen können. Danke vielmals. Amen.
Wenn ich mir das vorstelle, was wir jetzt schon an Gottesdienst hatten, heute Morgen, eigentlich das ganze Spektrum von Gemeindeleben, zuerst mal dein Zeugnis, berührend. Berührend. Und wir sind schon in der Gefahr, dass wir Gott zu wenig zumutet. Gerade auf der gesundheitlichen Ebene. Dass er eingreifen kann. Er ist ein Gott, der übernatürlich intervenieren kann. Das wollen wir einfach nie ausschliessen und vertrauensvoll. Wenn du in dieser Situation bist, und das muss nicht nur ein körperliches Leiden, es kann sein, dass du seelisch plagt bist, depressive Phasen durchmachst, ist einfach toll, jemanden ins Vertrauen zu nehmen und zu sagen, du, ich wäre dankbar, ich wäre froh, wenn du das ins Gebet würdest nehmen, dass Gott mir da beisteht, was immer medizinisch dann auch nötig ist. Und dann der Thiago, das ist so cool, dass ihr heute beide da seid. Michael war ja im Gottesdienst schon vorher und dass Mami nicht da ist. Rosemarie, wie lange bist du noch da? Ja, so toll, die Gelegenheit ausnutzen. Dann war ja die Hochzeit von Alex und von der Mirta. Also da ist in der Familie gerade unheimlich viel in diesen Tagen passiert. Und wir freuen uns ab dem. Passt hervorragend zum Thema. Wenn du eine Infobox bei dir hast, auf der Innenseite wäre das geile Beilageblatt. Das führt uns durch ein paar Textstellen durch. Das kürzen wir vielleicht noch ein bisschen ab, da und dort. Damit das keinen rumänischen Gottesdienst gibt. Wir sind ja in Rumänien gsi. Übrigens, da hat mir noch der Reini ans Herz gelegt. Es hat über oben noch Honig. Man könnte sich bedienen. Der ist aus Rumänien. Und der ist hervorragend. Kann man auch gut zum Kochen verwenden, habe ich mir sagen lassen. Paul Curtis. Er heisst Paul Curtis. Er ist ein amerikanischer Freund aus Florida. Hat mit mir den College-Abschluss gemacht. Das sind ein paar Jahre retour. Frühe 70er Jahre. Das Florida Bible College ist in einem riesigen Hotelkomplex äußerst privilegiert, direkt am Atlantik zu gewesen. Am Morgen Studium, am Nachmittag Paddeln am Strand. Nicht ganz so, aber die Lage war fantastisch. Für einen Riesenbetrag hat die Schule damals wegen Sponsoren das Gebäude können, das Hotel können kaufen. Das waren Sponsoren, die das ermöglicht haben. Das war für mich eines der ersten Erlebnisse, dass Sachen geschehen können, die man nicht einfach sich so erklären kann. Und die Schule war sehr gross, damals weit über 1000 Studenten waren das. Und dann ist interessant, Paul Curtis hat eine Schweizerin geheiratet und hat die in die USA gebracht. Ich habe einen Amerikaner geheiratet und habe die in die Schweiz gebracht. Weil er mit der Flugindustrie zu tun hatte, ist er regelmässig in die Schweiz geflogen. Seine Frau ist aus dem Appenzell. Und du würdest ihre heute Schweizer Wurzeln nicht mehr ansehen. Oder nicht mehr merken, mindestens. Der Paul ist Direktor von der FCAP. FCAP ist the Fellowship of Christian Airline Personnel. Das ist eine internationale Organisation, eine überkonfessionelle Vereinigung eigentlich von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der Luftfahrtindustrie. Die treffen sich weltweit auf verschiedenen Bahnhöfen und tun Mitarbeiter ermutigen, die haben regelmäßige Treffen, das ist auch hier in Kloten der Fall. Jetzt, die haben kürzlich einen Jahreskongress gehabt in Interlaken. Paul hat mich gefragt, ob ich dort zu einem Thema würde reden und hat das Thema vorgegeben. Das Thema war Gottes Segen. Gottes Segen. Ich fand, ja, das ist noch interessant. Vielleicht müsste man das Thema, das ist vielleicht für Christen ein Klischee-Thema, oder? Wir sagen ja noch schnell, Gott segne dich. Was meinen wir mit dem? Was ist da der Hintergrund? Was hat das für eine Bedeutung? Und ich wollte es mal ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten. Ich habe grundsätzlich mich gefragt, gibt es eine versteckte Seite vom Segen Gottes? Sollten wir die nicht vielleicht auch einmal beleuchten? Das ist ein Aspekt, der leicht überlegt wird. Jetzt beim Nachdenken über das Thema ist mir schnell klar gewesen, der beste Punkt, und ich mache das noch ganz kurz, ist vermutlich, wenn wir im Buch von der Genesis. Genesis heisst nichts anderes als Ursprung, Anfang. Es ist das Buch von der Anfang. Alles hat einen Anfang. In the beginning, auf Englisch. God. Und dann geht es los mit der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang hat Gott gehandelt. Also so fängt das an. Es ist vermutlich klug, wenn wir das Thema beim Ursprung aufgreifen. Sagen, prinzipiell, bedenkt das, wir können einander segnen. Aber Sagen fängt prinzipiell immer mit Gott an. Ist naheliegend. Dann werden wir uns mit seinem Charakter kurz ein bisschen auseinandersetzen. Jetzt im ersten Kapitel vom ersten Buch der Bibel, erstes Kapitel, erstes Buch, fängt das so an. Da sind dann ein bisschen im Kapitel drin, die Verse 21 und 22. Das heisst, Gott schuf die grossen Seetiere und alle Meerwesen. Bricht aus, wir nehmen einen Lupenbericht aus dem Schöpfungsbericht raus. Er schafft alle die Meerlebewesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt. Nach ihren Arten schafft er die. Genetische Barrieren ist da. Hochinteressante Aussage. Alle geflügelten Tiere hat er geschafft, nach ihrer genetischen Art. Und Gott hat gesehen, dass die Schöpfung von diesen Tieren gut ist. Er wird dann später zum Mensch kommen und dort etwas anderes sagen, wenn er zum Mensch kommt. Ganz interessant. Er sieht, dass es gut ist und dann heisst es, da erscheint das Wort zum ersten Mal. Er segnet sie und sagt, sind fruchtbar und vermehrt euch. Jetzt, du musst wissen, jedes Mal, wenn der Begriff Segen auftaucht in der Bibel, ist das immer ein Geschenk. Es ist immer ein Geschenk von der Gnade. Das Wort für segnen oder gesegnet ist ein Schlüsselbegriff. Vielleicht, wenn du ein Bibelleser bist, ist dir das noch nie aufgefallen, wie häufig das Wort erscheint. Im Alten Testament allein 400 Mal. Es hat die Bedeutung von bereichern. Wenn du mit dem Wort gesegnet sein, nichts kannst anfangen. Wenn das für dich einfach ein Klischeebegriff ist, kein Problem. Denk einfach an eine Bereicherung. Gott möchte dich bereichern. Toller Gedanke. Gott möchte dich bereichern. Erwart nicht von einem Mensch, was nur Gott kann machen. Letztlich er alleine. Und er fängt an mit dieser Bereicherung, indem er schafft. Er schafft. Und dann segnet er, was er geschaffen hat. Als nächstes sehen wir nämlich den Schöpfungsakt vom Mensch. Der Schöpfungsakt vom Mensch. Dort steht, er schafft ihn in seinem Bild. Ah, das ist ja so eine profunde Aussage. Wir haben nicht Zeit, das auszuleuchten heute Morgen, aber das ist etwas Unglaubliches, die Aussage. Der Mensch als Schöpfung, Abbild Gottes, das sind Komponenten in uns, die in ihm sind. Als Mann und Frau, zwei Geschlechter. Und er segnet sie. Er bereichert sie. Er schafft Schöpfung. Gott, stell dir das vor. Gott schafft Schöpfung, weil er sein Segen zum Ausdruck bringen will. Weil er Bereicherung schenken will. Schöpfung als Ausdruck von Gottes Bereicherung. Und wahrscheinlich schöne Gedanken. Die Zuwendung Gottes kommt durch seine Schöpfung zum Ausdruck. Jetzt, am siebten Tag, heisst es, dass Gott ausgeruht hat. Als ob er Stress könnte haben und geschwitzt hat und müsste anliegen. Das wäre eine Diskussionsfrage für Kleingruppen. Wieso hat Gott ausgeruht? Das hat ja einen bestimmten Grund gehabt. Offenbar liebt er den siebten Tag, wie wir auch, ganz besonders. Weil an dem siebten Tag gießt er einen speziellen Segen auf den Tag aus. Das finde ich so etwas Cooles. Der siebte Tag ist gesegnet. Das steht über die ersten sechs nicht. Ausdrücklich, zweites Kapitel. Zweites Kapitel, Vers 3. Gott segnet den siebten Tag. Er heiligt ihn. Also es gibt einen Grund, wieso du am Sonntag, wie ich auch, vielleicht nicht Quadratlatschen, die du unter der Woche anhast. Vielleicht auch nicht gerade die Hosen, die du unter der Woche anhast. Und das Hemdli, weisst du, Geier, was wir am Sonntag machen, wo ein bisschen speziell ist. Es ist ein besonderer Tag im Denken Gottes. Und indem er diesen Tag bereichert, befähigt, überleg das, befähigt Gott, uns Ruhe zu schenken. Gott befähigt uns, Ruhe überzukommen, zu finden, runterzufahren. Weil mit dem Tag die Komponente, die spezielle, verbunden ist. Dann als nächstes, wenn wir die Geschichte noch ganz im Windeszug durchdenken, als nächstes kommt die grosse Sintflut. Unglaublich ist euch. Wir lesen im 9. Kapitel, immer noch 1. Mose, Gott segnet Noah. Er segnet Kontinuität von diesen Generationen und seine Söhne und sagt zu ihnen das Gleiche, sind fruchtbar, vermehret euch, füllt die Erde auf. Und langsam, wenn du das immer wieder siehst im 1. Buch Mose, kommst du zum Schluss, dass Gott Freude hat am Segnen. Also ich finde das so cool. Bitte schau nicht so traurig rein. Das ist etwas, worüber man sich freuen kann. Gott hat Freude an den Zuwendungen, die er uns geben kann. Und ich kann es manchmal fast nicht verstehen, was die hervetische Unart ist. Dass wir einfach die schönsten Sachen hinnehmen, ohne grosse Miene zu verziehen. Ich will eigentlich amix, wenn ich so Sachen lese oder höre oder beobachte, will ich ein bisschen lächeln. Ich will mir beibringen, zu sagen, Mann, dir geht es viel besser, als du bereit bist zu bekennen. Du musst noch ein bisschen reisen. Du musst nur in Rumänien gewesen sein. Du musst nicht mal so weit gehen. Italien lange zum Teil. Geht mir schlimme Sachen. Es ist etwas Verrücktes. Er schafft Menschen in seinem Bild, damit sie Empfänger werden von seiner Zuwendung und dann selber andere segnen können. Das ist das Unglaubliche. Das geht weiter. Und dann, irgendwann, fällt uns das auf, kommen wir zum Patriarch, zum Abraham. Und zum Abraham sagt Gott Folgendes. Er sagt, ich will dich, nicht weil du etwas Spezielles bist, sondern weil ich eine Wahl getroffen habe. Ich will dich zu einem grossen Volk machen. Ich werde dich, und dann haben wir den Begriff wieder, segnen. Ich werde deinen Namen gross machen. Du wirst eine Bereicherung sein für andere. Bereichern wie dich die dich bereichern. Und bereichern werden, bereichert werden alle Generationen, die im Nachfolger. Also das Konzept ist bestechend. Gott sagt, er schenkt seine Zuwendung auf uns, auf seine Leute. Dann fließt das weiter, das hört dort nicht auf, sondern unser Umfeld darf und soll und kann profitieren von dem. Das ist der Weg, wie Gott seine Bereicherung weiterleitet. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Der Homo Defectus will sich selber bereichern. Der natürliche Mensch, der neigt zur Selbstbereicherung. Wir wollen unseren eigenen Segen sicherstellen und das Anhäufen von Segnungen oder Bereicherungen kann zu einem Lebensstil werden. Sehr wohl ein Problem. Jetzt lass mich noch fragen kurz. Wieso ist das Thema so zentral in der Bibel? Wieso ist das so wichtig? Der Grund ist einfach, es ist die Antwort auf die ultimative Frage, die der Mensch hat. Wie finde ich Sinnerfüllung? Wie finde ich ein Leben, das zutiefst befriedigend ist? Wer hat ein Leben, das erstrebenswert ist? Das sind doch die Leute mit Geld, das sind doch die Leute mit Macht, das sind doch die Leute mit Einfluss, das sind doch die Leute, die gesund sind. Wenn du krank bist, bist du sowieso auf der falschen Seite. So denkt der natürliche Mensch. Segen ist die Antwort auf die tiefste Sehnsucht, die der Mensch hat. Und die Bereicherung kommt durch den einen wahren Gott. Also Segen ist nicht das gleiche wie Erfolg haben. Überhaupt nicht. Das ultimativ Gute fängt nicht mit dem Menschen an, es fängt immer mit Gott an. Jetzt schauen wir ganz kurz eine Story an miteinander. wo das die Frage noch ein bisschen verdeutlicht, wo aufzeigt, um was es eigentlich geht. Und es ist die Story vom Jakob. Ich finde sie äußerst berührende, eine tiefschürfende Geschichte. Es ist eine Story von der Zuwendung, die Gott dem einen Mann schenkt. Du kennst sicher Geschichte, wenn du ein bisschen bibelkundig bist, kennst du die Geschichte vom Isaac und von der Rebekka. Stammväter. Abraham, Isaac und Jakob. Der Isaac hat eine Frau, die heisst Rebekka. Erstes Buch Mose. Wir sind da so um die Kapitel 25 rum. Das Paar kommt Zwilling über, Michael. Feinschlag 2. Benny und Edina, die erleben das lebhaft. Der Esau ist der eine von diesen beiden Zwillingen. Das ist ein lustiger Typ. Der kommt mir so ein bisschen vor wie ein Natur, wie ein Grüne. Ein Naturbursch. Absolut alles macho an dem. Er ist ein Jäger. Und der Vater liebt ihn. Wir kommen gerade dazu. Weil er natürlich immer mal wieder einen rechten Braten heimbringt. Der Jakob ist etwas anders. Das ist so etwas. Ich will das nicht abschätzig sagen, aber der war gerne daheim. Und er hat gerne gekocht. Ist auch nicht schlecht, aber es gibt ein Problem mit diesen beiden. Lies den nächsten Vers. Da ist eine Tonne Tragik drin. Der Isaac heisst es, 1. Mose 25, liebt den Esau. Und die Begründung ist offensichtlich. Die Rebekka aber ist ein Wort des Kontrastes. Die Rebekka liebt den Jakob. Da musst du zwischen den Zielen lesen. In diesen zwei kurzen Statements ist viel Tragik verborgen. Das Leben von diesen beiden Menschen ist ein kontinuierlicher Konflikt geworden. Konflikt über ein Segen, kurioserweise, wo sie nicht haben können empfangen, weil der Isaac auf den Esau fixiert ist und weil die Mami auf den Jakob fixiert ist. Ältere Dynamik. Was denkst du? Wie sind der Jakob und ohne dass man die Geschichte gross weiterkennt. Nur schon mit dem einen Statement. Was denkst du, wie sind die beiden Brüder ausgekommen miteinander, Esau und Jakob? Vermutlich nicht sehr eine ideale Beziehung. Jetzt eines Tages kommt der Esau hungrig heim. Der sieht, dass sein Bruder ein Gulasch kocht. Das schmeckt unverschämt fein, was in dem Gulasch innen ist. In einem impulsiven Moment tauscht der Esau sein Erstgeburtsrecht ein gegen einen Teller Gulasch. Jetzt muss man wissen, was Erstgeburtsrecht alles beinhaltet. Es ist kapital wichtig, das muss genügen heute Morgen. Es ist kapital wichtig. Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man etwas einfach so verschleudern? Dann ist vermutlich der Druck der Begierde, hat in dem Moment seine Perspektive einfach verdreht. Als Folge davon, Folge ist Kapital, als Folge davon wird die Beziehung zwischen diesen Brüdern kippen. Und sie wird drastisch kippen. Der Jakob wird später, es war absolut Schlitzohr, der Jakob wird später seinen eigenen Vater betrügen. Auch wieder mit Wut. Erstaunlicherweise. Er überkommt den Segen, der für seinen Bruder gedacht war. Und wo das über die Bühne geht, reagiert sein Bruder so, wo der Esau das Wort von seinem Vater gehört hat, wo er gesehen hat, dass er seinen Bruder gesegnet hat, anstatt ihn, schreit er laut auf. Er klagt. Er realisiert, dass er über den Tisch gezogen worden ist. Er sagt, segne an mich, mein Vater. Das ist in der Sprache, in der Grundsprache im Alten Testament, ist das wie ein Report, der gebracht wird. Da kommt Schlag für Schlag. Eine Information um die andere. Segne an mich, mein Vater. Hast du dann keinen zweiten Segen, Vater? Segne an mich, Wiederholung. Ich will unbedingt was du am Jakob gegeben hast, für mich selber auch beanspruchen. Er fängt an heulen. Konsequenz ist ein riesen Konflikt in dieser Familie. Der Esau, musst du noch wissen, hat zwei Frauen geheiratet. Und sein Vater war nicht glücklich über die zwei Frauen, die er geheiratet hat, weil das sind Kanaaniterinnen. Und wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, ist das nicht gerade das Volk, das wünschenswert war für die Israeliten, sich zu verbinden. Jetzt heisst es im Text, das wird dann so beschrieben, das ist eine hilfreiche Hintergrundinformation. Jetzt geht der Esau zum Ismael, er nimmt zu den Frauen, die er schon hat, Mahalat, Tochter von Ismael, Sohn von Abraham mit der Hagar. Der hat sich vermutlich gedacht, der Esau, wenn das der Weg ist, um ein Segen von meinem Vater rüberzukommen, dann heirate ich eine Frau, die er billigt. Und er kann einverstanden sein damit. Denkst du, dass das letzte Mal war, dass eine belastete Beziehung zu den Eltern eine ehrliche Beziehung belastet hat? Da ist eine komplette Familiendynamik dahinter verborgen. Da wird manipuliert, da wird jongliert, da werden Spiele gespielt miteinander und es hat tragische Konsequenzen auf Beziehungen von einem Patriarch. Wohlverstanden. Wenn du sagst, oh, weißt du, mit Christen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, willkommen zum Club. Das findest du im Alten Testament. Das ist Gottes Volk, das manipulativ miteinander umgeht. Nicht nur das, wir lesen Folgendes im Anschluss, 1. Mose 27. Der Esau, wenig erstaunlich, der hasst den Jakob, ist doch klar. Der ist jetzt verbittert, er hat ihn betrogen, klar Fall. Nicht nur eingebildet, klar Fall. Er nimmt sich vor, wenn der Alt stirbt und wenn dann ein bisschen Durchphase über die Bühne ist, dann räumen wir den weg. Der kommt an die Kasse. Ich werde dafür sorgen. Der Jakob muss fliehen. Seine Mama kommt das zu hören über, wiederum Spiele gespielt, er muss davor düsen. Er wächst in einer dysfunktionalen Familie auf und das wegen einem missbrauchten Segen. Stell dir das mal vor. Man kann alles missbrauchen. Dysfunktionale Familie, würde mir heute sagen. Jetzt wird er in der Fremde, bei seinem Verwandten, beim Laban, wird er reich. Er wird prominent, aber was er nicht überkommt, ist die Anerkennung von seinem Vater. Der wirkliche Segen kommt er dort über, wo er es nicht erwartet. 20 Jahre vergönnt. Vielleicht kennst du die Story, magst du dich erinnern. Der Jakob hat irgendwann das Gefühl, es ist Zeit zum Heimgehen. Es ist Zeit zum Heimgehen. Er macht sich endlich auf den Weg. Dann gehört er, dass der Esau ihm entgegenkommt, sein Bruder, und er hat 400 Mann bei sich, ob der Besen. Das kann ja heiter werden. Jetzt kommt er Angst über. In der Nacht, bevor er mit seinem Bruder Esau zusammentrifft, geschieht etwas ganz Kurioses. Der Jakob ringt, kämpft mit einem mysteriösen Fremden. Es wird debattiert, wer das ist, mit dem er in der Nacht, wohlverstanden, einen Kampf ausführt. Es ist ein Engel des Herrn, sagen viele. Das stimmt höchst sehr wahrscheinlich. Der Engel, ein Erscheinung Gottes, der sagt zum Jakob, Gott in präsentativer Form, der sagt zum Jakob, er soll ihn gehen lassen. Der Jakob, musst du dir mal so etwas durchknallt vorstellen? Ein übernatürliches Wesen und er masst sich an, mit dem einen Kampf zu führen. Er klammert sich an ihn. Er will ihn nicht loslassen. Der Engel sagt zu ihm, lass mich los. Auf das antwortete Jakob. Und darum lesen wir die Story. Die hat direkt mit unserem Thema zu tun. Ich lasse dich nicht los, bis du mich bereichert hast. Bis du mich gesegnet hast. Der Engel gibt ihm den Segen und er gibt ihm. Das ist das Unglaubliche. Manchmal kommen wir etwas über, das wir unbedingt wollen. Und wenn wir es haben, ist etwas in diesem Paket drin, das wir nicht unbedingt wollen. Er kommt den Segen über, aber er schenkt ihm noch etwas. Der Engel, er schenkt ihm eine Verletzung. Er kugelt sein Hüftgelenk aus. Wie der den Rest von seinem Leben verbracht hat, weiß ich nicht. Aber es wird ausdrücklich gesagt, der Rest von seinem Leben hinkt der Patriarch. Unglaublich. Er wird berührt an seinen Hüften auf eine Art und Weise, die ihn verletzt hat. Die Szene vom nächsten Morgen, nachdem die Sonne aufgeht, nachdem die Nacht vorbei ist, der Kampf vorbei ist, wird er so beschrieben. Die Sonne ging gerade auf, als er Penuel, mit dem Namen ist eine spezielle Bedeutung verbunden. Orte haben oft eine Bedeutung in der Bibel. Und dann heisst es, wegen seiner Hüfte. Das müssen wir nicht vergessen. Der kommt ein Segen über, aber jetzt hinkt er. Und zwar, bis er abdankt. Von der Bühne dieser Welt. Der Jakob schaut jetzt auf. Die Begegnung hat es scheinbar gebraucht. Da hat es eine Bedeutung dahinter. Er schaut auf und was sieht er am Horizont? Kamel, Esel, Rinder und der Esau mit 400 Mann. Dann lesen wir. Jetzt musst du schauen. Jetzt wird es unglaublich. Die Story ist eine fabelhafte Geschichte. Das heisst dann, und wir pflücken nur den Satz raus, der Esau kommt nicht mit Schwert und Stange. Er läuft ihm entgegen, 20 Jahre später. Er läuft einem Betrüger entgegen. Der ihn über den Tisch gezogen hat. Und er umarmt ihn und die küssen sich gegenseitig und die brüllen. Die heulen, die sind so bewegt. In dem Jakob ist etwas passiert in dieser Nacht. Offensichtlich. Der Jakob rennt nicht mehr zum Esau, wohlverstanden. Dem Jakob seine Sprinttage sind vorbei. Es heisst ausdrücklich, der Esau läuft ihm entgegen. Wo er seinen Brüder hinkend sieht, hat etwas im Herz vom Esau sich bewegt. Er hat offensichtlich ist er berührt gewesen. Und zwar nicht von der Cleverness von seinem Brüder, sondern jetzt von seinem Verletztsein, scheinbar. Der Jakob überkommt ein Segen. Aber er überkommt auch ein Problem. Das ist der Punkt da. Oder sollen wir sagen, vielleicht ist sein Problem sein Segen. Vielleicht ist dein und mein versteckter Konflikt, den wir haben mit uns selber oder was immer es mag sein, nicht nur schlecht. Vielleicht ist das Dilemma, wo du dich lebenslang damit auseinandersetzen musst. Nehmen wir eine Depression. Vielleicht ist ausgerechnet das, was dich schwächt. Das, was deine Stärke ist. Das, was Gott gebraucht. Das, was er kann als Segen verwenden. Vielleicht wirst du, es hat es jemand so formuliert, vielleicht wirst du mehr Menschen bereichern. Mit deiner Behinderung, in welcher Form auch immer, als mit deiner Begabung. Darf ich das wiederholen? Es könnte sein, dass das, was dich plagt, in Gottes Hand extrem wertvoll ist. Dass nicht, was du kannst, nicht deine Begabung, sondern deine Einschränkung, wenn ich zu dem stehen kann, Gott gebrauchen kann. Ich weiß es nicht. Der Jakob überkommt den Segen in dieser Nacht und er wird der grösste Segnende im Alten Testament. Indem, wenn du am Schluss vom ersten Buch Mose schaust, letztes Kapitel, da spricht er über alle Söhne. Spricht er ein Segensgebet. Der Segen ist hochprophetisch, den er ausspricht. Er schaut in die Zukunft. Und das hat die Männer verändert. So, jetzt habe ich einen Clinch. Es ist Viertel. Wenn jetzt das Thema dich weiter interessiert, würde ich die Predigt zum Lesen empfehlen. Ich würde hier abschliessen, weil wir würden zu viel über die Zeit machen. Ich möchte uns aber noch zum Schluss eine Geschichte lesen, Weil die hat zu tun mit der Frage, wie wir dann Gottes Segen weitergeben. Also wenn ich, darf ich sie so noch abschliessend zusammenfassen. Wenn ich von Gott eine Bereicherung erfahren habe, ist es nicht mehr als recht, dass ich ein Kanal bin, der die Bereicherung weitergibt an andere. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie tut man denn einen anderen Menschen segnen? Ich habe das schon erlebt, dass jemand neben mir gesessen ist und ungefragt einfach gesagt hat, ich würde dich gerne segnen. Das ist ja nett. Aber die Person hat nicht näher gefragt, hat nicht näher von mir etwas gewusst, ganz eine andere Situation als deine. Und mir ist das ein bisschen kurios vorgekommen. Ich habe mich dann gefragt, was ist denn das eigentlich, wenn ich eine andere Person sage? Einfach, dass ich ein Gebet spreche. Und den Namen sage am Schluss. Das ist ein Weg. Ich würde aber gern den Kreis ein bisschen aufmachen. Wie segnet man einen Menschen, mit dem man einen näheren Kontakt hat? Das wäre eine Frage für Kleingruppen. Ein paar Stichworte. Ermutige eine Person. Frag dich, was dieser Person gut tut. Find etwas Erbauliches zu sagen, eher als über jemand anderes zu reden und Kritik zu üben. Eine Bereicherung ist, wenn ich etwas Erbauliches zu jemand anderem sagen kann. Das könnte ein ehrliches Kompliment sein. Wann hast du das letzte Mal, Ehepartner, um Gottes Willen, wann hast du das letzte Mal deinen Partner in den Arm genommen und hast gesagt, weißt du was, ich muss dir einfach wieder mal in Erinnerung rufen, wie viel das du mir bedeutest? Nicht, weil du meine Wäsche machst, nicht, weil du meinen Kaffee kochst und nicht, weil du mein Mittagessen machst. Einfach als Mensch. Ein ehrliches Kompliment. Stell unter Umständen, stell eine anteilnehmende Frage. Eine gute Frage zu stellen ist nicht ganz einfach. Da muss man sich etwas überlegen. Das kann eine Bereicherung auslösen. Nimm dir Zeit zum Zuhören. Das kann ein Segen sein. Wer hat schon Zeit zum Zuhören? Ich schaue auf die Uhr, ich muss rennen, ich muss gehen. Geht vielen von uns so. Gib ein Wort vom Trost weiter. Esther, du hast das erlebt in der Zeit deiner Krankheit, dass Leute dir ein Wort vom Trost weitergeben haben. Das ist eine Segnung. Mach jemandem ein kleines Geschenk, es muss nicht teuer sein. Das kann eine Bereicherung sein. Tu etwas Liebenswertes. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wir sagen, um Gottes Willen, bis kreativ. Bleib nicht im religiösen Ecke hängen. Mach es praktisch. Ist das Religiöse nicht praktisch? Leider, manchmal nicht. Nicht immer, aber oft nicht. Gott will, dass wir zu Instrument von seinem Segen werden. Er will, dass wir Leute werden, die das Ziel haben, andere aufzubauen. Und Leute, darf ich das noch erwähnen? Das geschieht nicht selten über Körperkontakt. Eine Segnung hat in der Regel eine Berührung in Connection. Wir haben nicht Zeit, das aufzugreifen, dann könnt ihr es nachlesen. UCLA hat eine Studie gemacht, noch nicht so lange her. Die haben festgestellt, dass ein Mensch, der mindestens 10 sinnvolle Berührungen pro Tag erlebt, länger lebt als Menschen, die das nicht haben. Muss jeder jeden umarmen? Nein. Das kann manchmal sogar peinlich sein. Aber unterschätze nicht, was eine Berührung kann auslösen kann. Gott will, dass seine Gemeinde ein Leuchtturm ist vom Segen, weil eine einzige Ermutigung, Leute, eine einzige Ermutigung kann das Leben selber so erfahren. Kann das Leben von einem Menschen forever verändern. Ein einziges Gespräch, 1971, FBC, Florida Bible College, ein einziges Gespräch hat meinem Leben eine Wende gegeben. Und Marianne Bird, lass mich schnell schauen, wir gehen da schnell durch. Marianne Bird, ich glaube, ich habe doch von ihr. Du fragst dich, was das alles ist, das kippen wir aus Zeitgründen. Christus hat Babys, kleine Kinder auf den Schoß genommen, berührt, Körperkontakt Und so sie gesegnet. Marianne Bird erzählt eine Story, die zum Schluss noch illustriert. Die würde ich gerne uns noch lesen. Dass eine einzige Ermutigung einen Mensch verändern kann. Sie erzählt folgende Geschichte. Ich bin aufgewachsen im Bewusstsein, dass ich anders bin. Ich bin mit einer Gaumenspalte geboren worden. Als ich in die Schule gekommen bin, haben meine Mitschüler mir klar gemacht, wie ich für andere aussehe. Kleines Mädchen, missgestaltete Lippen, krumme Nase, schiefe Zähne, unverständliche Sprache. Wenn ich gefragt worden bin, was ist mit deiner Lippe passiert, habe ich gesagt, ich bin umgekehrt und in eine Glasscherbe gefallen. Irgendwie scheint ein Unfall akzeptabler zu sein als ein Geburtsfehler. Ist das nicht schlimm? Ich bin überzeugt, dass mich außerhalb meiner Familie niemand lieben könnte. Dann hat es eine Lehrerin in der zweiten Klasse, die wir verehrt haben. Mrs. Leonard. Jedes Jahr haben wir zu einem Gehörtest. Mrs. Leonard hat den Test im Klassenzimmer für alle durchgeführt. Zuletzt bin ich an der Reihe gewesen, erzählt sie. Ich habe gewusst vom letzten Mal, dass wir an die Tür stehen müssen und ein Ohr abdecken müssen. Die Lehrerin ist dann an ihrem Pult gesessen und hat etwas gewispert und wir mussten wiederholen, was sie gesagt hat. Etwa so. Der Himmel ist blau. Oder du hast neue Schuhe. Ich bin da gestanden und habe gewartet für die Worte. Gott muss die 7 Worte auf ihre Lippen gelegt haben, die mein ganzes Leben verändert haben. Mrs. Leonard hat geflüstert, ich wünschte mir, du wärst mein kleines Mädchen. Ihr Leben verändert aufgrund von dieser Aussage. Für Menschen, die von der Sünde deformiert sind, und das sind wir alle, flüstert Gott durch Christus, ich wünschte mir, du wärst mein Kind. Jeder Segen, den wir je überkommen, fließt von Christus durchs Kreuz zu uns. Und darum würden wir zusammenfassend das sagen. Dein Handicap muss nicht einmal körperlich sein, egal wie, in welcher Form, ist nicht ein Hindernis, unbedingt. Es könnte eine Hilfe sein. Eine Hilfe insofern, dass uns das näher zu Gott bringt. Dass uns, in uns der Wunsch nach der Begegnung mit ihm, nach der Gemeinschaft mit ihm vertieft. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Jesus, zu diesem Thema gibt es so viel zu sagen. Es ist etwas so unglaublich tiefgründiges. Etwas so unerhört Tröstliches. Du meinst es wohl mit deinem Volk. Wir mögen davor rennen von dir. Wir mögen uns verstecken vor dir. Wir mögen unsere eigene Bereicherung in den Mittelpunkt stellen. Aber du gibst uns nicht auf. Keines von uns. Du hast einen der Grossen im Alten Testament verletzt, sodass er behindert war für den Rest seiner Tage. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass diejenigen von uns, die betroffen sind, die da andocken können, sagen sie ja, das ist bei mir so. Das sind Einschränkungen. Das sind Sachen, die ich lieber nicht hätte. Schenke es, dass wir die in deine Hand legen können. Ganz bewusst. Vielleicht jetzt in dem Moment. Hey Jesus, da bin ich. Du kennst mich. Du weißt, wie ich dran bin. du weißt, wo meine Limitation, meine Begrenzung, meine Behinderung mich plagt. Ich lege das in deine Hand. Mach du etwas draus, sodass ich für andere einen Tröster, einen Ermutiger, einen Begleiter werden. Ich lege das in deine Hand, Herr Jesus, und danke dir, dass du mich nicht aufgibst. Und ich will dir danken, Jesus, dass du mit dieser Gemeinde da noch grosse Pläne hast. Dass wir nur dürfen sein, wo Menschen sich fürsorglich, aufmerksam fürsorglich begegnen tun. Wir legen das in deine Hand. Er bittet ihn, sagen, über diesen speziellen Betttag und danke dir für dein Wohlwollen. Und dass du gute Gedanken über jedes von uns trägst. Amen.